ARD.
Wir sind zu der großen Grenzscheide gelangt, die durch die Zahl 1900 bezeichnet wird. Wieder waren 100 Jahre in Schall und Rauch aufgegangen und alles, was sich begeben hatte, wurde getrübt und verklärt durch das Wunschbild, das sich die Menschen davon machten. Die gute alte Zeit. Die Kreise blickten mit Widerwillen in die Zukunft. Denn die Welt wandelte sich. Die Wonne war dahin und die Tugend auch. Die Damen waren keine Damen mehr und auf das Ehrenwort eines Ehrenmannes konnte man nicht mehr bauen.
Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the faithful lightning of his terrible sword. His truth is marching on.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Folge 5. Wir müssen heraus aus diesem aufgedonnerten Jahrhundert, sagten andere. Heraus aus diesem betrügerischen, mörderischen Jahrhundert des Gebalges um Staatsländereien. Wir besiegten die Briten, aber das nützte uns nicht viel. Saßen wir doch da mit einem abgebrannten weißen Haus und 10.000 pensionsberechtigten Witwen. Immerhin kam bei dem Mexikanischen Krieg zweierlei Gutes heraus. Wir bekamen eine Unmenge Land im Westen, wodurch wir unsere Fläche fast verdoppelten. Außerdem bot er ein Manöverfeld für unsere Generale, sodass, als dann die jammervolle Selbstmörderei unter uns ausbrach, die Heerführer die Techniken beherrschten, um ein grauenvolles Gemetzel daraus zu machen. Auch das ging vorüber. Wir rappelten uns langsam vom blutgetränkten Erdboden auf und zogen nach Westen. Es folgten Boom und Crash, Bankrott und Depression. Zum Teufel mit dem angefaulten Jahrhundert, klappen wir es zu wie ein Buch und lesen weiter. Ein neues Kapitel, ein neues Leben. Wie es in den künftigen Jahren werden wird? In der Welt gehen ungeheuerliche Veränderungen vor. Kräfte sind am Werk, eine Zukunft zu gestalten, deren manche uns böse erscheinen. Wenn auch vielleicht nicht böse an sich, sondern weil sie das Bestreben haben, Dinge, die wir für wertvoll halten, auszumerzen. Wenn unsere Ernährung, Bekleidung und Behausung völlig dem komplizierten Prozess der Massenproduktion entstammt, dann muss das unweigerlich in unser Denken übergehen und alles andere Denken ausschalten. Die auf die Masse setzenden Kräfte haben dem individuellen, schöpferischen Menschengeist den Vernichtungskrieg erklärt. Es ist eine Hochspannung in der Welt, eine Spannung bis zum Zerreißen. Und die Menschen sind unglücklich und verwirrt. In solcher Zeit scheint es mir natürlich und richtig, mir selbst die Frage vorzulegen, an was glaubst du? Wofür und wogegen musst du kämpfen?
Ich glaube, dass der freie, forschende Geist des menschlichen Einzelwesens das Wertvollste ist, was es auf der Welt gibt. Ich muss kämpfen für die Freiheit des Geistes, sich ohne Zwang nach jeder von ihm gewünschten Richtung bewegen zu dürfen. Und ich muss kämpfen gegen jede Idee, Religion oder Regierung, die das Individuum einschränkt oder vernichtet. Ich werde dagegen kämpfen, um das Einzige zu bewahren, was uns vom unschöpferischen Tier unterscheidet. Wenn der Funke in uns zum Verlöschen gebracht werden kann, dann sind wir verloren.
Dann und wann erhellt ein Funke das ganze Wesen eines Menschen. So gut wie jedem von uns kann das passieren. Ein Mensch mag sein ganzes Leben in grauer Trübnis verbracht haben. Die Ereignisse, selbst die bedeutsamen, mögen gesichts- und farblos vorübergezogen sein. Und dann plötzlich das Gezirp einer Grille klingt wie süßer Gesang in seinen Ohren. Der Geruch der Erde hebt sich lobpreisend an seine Nase und die Lichtflecken unter einem Baum beseligen seine Augen. Dann verströmt der Mensch nach außen und wird darum doch nicht ärmer. Es ist ein einsames Erlebnis, doch es setzt uns in Beziehung zur Welt. Es ist die Mutter aller schöpferischen Kraft und hebt den Einzelnen von allen übrigen Menschen ab. Adam Trask wuchs auf im Trüben.
Seine Tage waren eine Abfolge kleiner Nöte und schwächlicher Unzufriedenheiten. Und dann fuhr durch Kathy der Funke in ihn. Was immer sie gewesen sein mag, und dabei ist egal, dass Kathy war, was ich ein Monster nannte, sie hatte in Adam den Funken entzündet. Sein Geist schwang sich empor und erlöste ihn von Angst, Bitterkeit und trüben Erinnerungen.
Ich will nicht.
Vielleicht sah er Kathy überhaupt nicht. So erleuchtet war sie von seinen Augen. In seine Seele war ein Bild von Schönheit und von Zärtlichkeit gebrannt. In diesem Bild einer holden Heiligen sah ihr Mann seine Kathy. Und nichts, was sie tat oder sagte, konnte das Bild von ihr verzerren.
Ich will nicht nach Kalifornien.
Er hörte nicht darauf. Seine Kathy nahm ihn beim Arm und brach als Erste auf. So hell leuchtete der Funke, dass er die dumpfe Pein an seinem Bruder nicht bemerkte. Er verkaufte diesem seinen Anteil an der Farm und war jetzt ein freier und reicher Mann. Am Bahnhof drückten sie sich die Hände. Adam nahm nicht mehr wahr, wie Charles dem abfahrenden Zug nachsah und sich dabei die Narbe rieb. Wie Charles im Wirtshaus 4 Whisky kippte. Wie er dann zu einer Prostituierten ging und kläglich versagte. Wie Charles in ihren Armen weinte, bis sie ihn schließlich hinauswarf.
Chicago,
Kansas City,
Denver,
Colorado Springs,
Salt Lake City,
San Francisco.
San Francisco, Ocean View, Belmont, Redwood City, Mountain View, Santa Clara, Santa Cruz, Castroville, Monterey,
Salinas Valley, a place unsuccessfully imitated by heaven.
Adam war ins Salinas-Tal gekommen, um sich hier anzusiedeln, um eine Familie zu gründen. Voller Begeisterung fuhr er von Farm zu Farm, hob Hände voll Erde auf, zerkrümelte sie zwischen den Fingern, sprach, plante, träumte. Er beeilte sich nicht mit seinem Kauf. Was ihm Sorge machte, war Kathys Zustand. Sie klagte über Unwohlsein. Eines Morgens in King City blieb sie im Hotelzimmer zurück. Am Abend fand er sie vor Blutverlust fast leblos vor. Der Doktor legte nach kurzer Untersuchung einen Tampon ein und bat Adam, einen Moment unten in der Halle zu warten. Er werde ihn gleich wieder heraufrufen.
Warum haben Sie das getan? Weiß Ihr Mann, dass Sie schwanger sind? Nein? Womit haben Sie es getan? Ich ahne es schon, die übliche Missetäterin, eine Stricknadel. Sie sind eine Närrin, Sie haben sich beinahe selbst umgebracht. Warum wollen Sie denn das Kind nicht bekommen? Sie haben einen braven Mann, lieben Sie ihn denn nicht? Wollen Sie keine Antwort geben? Zum Donnerwetter, antworten Sie mir doch endlich! Verstehen Sie nicht, liebes Kind, dass mein Leben nicht zerstören darf? Andere Frauen geben alles dafür, um ein Kind zu bekommen, und Sie... Ich sage Ihnen was. Sie haben schlecht gezielt. Das Kind ist unversehrt. Sie werden es bekommen. Wissen Sie, was in diesem Staat auf Abtreibung steht? Hören Sie mir jetzt gut zu. Wenn das noch einmal vorkommt, wenn ich nur den leisesten Verdacht habe, zeige ich Sie an, und das ist mein Ernst.
Es tut mir leid. Es tut mir so leid, aber Sie verstehen nicht.
Was verstehe ich nicht? Sprechen Sie sich aus, mein Kind.
Adam ist so gut, so stark. Aber ich bin belastet. Hm? Epilepsie. Oh. Mein Großvater, mein Vater, mein Bruder auch. Ich brachte es nicht über mich, meinen Mann aufzuklären.
Armes Kind. Aber das ist doch keineswegs sicher. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Sie ein schönes, gesundes Kind gebären. Versprechen Sie mir, dass Sie keine Eingriffe mehr versuchen, ja? Dann sage ich Ihrem Mann nichts von dem, was Sie getan haben. Versprochen? Ich sehe morgen früh wieder nach Ihnen.
Wie geht es ihr? Was hat ihr gefehlt?
Ihre Frau ist krank.
Doktor.
Sie hat die einzige gutartige Krankheit, die es gibt.
Doktor.
Ihre Frau erwartet ein Kind.
Was?
Sie sollten mit Sam Hamilton sprechen. Der versteht von Wasser mehr als irgendwer in der Gegend. Ist Routengänger und Brunnenbucher. In diesem Teil des Tals hat er die Hälfte aller Brunnen gebohrt.
Adams Augenmerk konzentrierte sich schließlich auf die Bordoni Ranch, die ein paar Meilen südlich von King City lag. Das Land umfasste 900 Acres mit bestem Boden. Es lag zu beiden Seiten des Flusses und stieß, weil das Tal sich hier verengte, auf beiden Seiten an die letzten Ausläufer des Gebirges. Das Haus, aus Lehmstein erbaut, stand in einer mit einer nie versiegenden Süßwasserquelle gesegneten winzigen Ausbuchtung der Vorberge. Riesenhafte Lebenseichen überschatteten hier das Tal. Und der Boden prangte von einer grünen Üppigkeit, wie sie in diesem Teil des Landes sonst unbekannt war.
Ach, herrlich! Ist es nicht wunderschön hier?
Ja.
Gefällt es dir, Kathy?
Ich weiß nicht. Vielleicht.
Adam hielt sich von überstürzter Erwerbung zurück. Zu Wagen, zu Pferd, zu Fuß. Besichtigte und prüfte er jeden Fußbreit des Geländes.
Meinst du nicht auch, dass wir hier glücklich werden?
Wenn du meinst.
Wo er sich niederließ, wollte er bleiben. Und sollten auch seine noch ungeborenen Kinder bleiben.
Wie komme ich zu diesem Sam Hamilton?
Ich nehme Sie mit. Ich muss zu ihm raus. Muss mir ein paar Winkelhaken machen lassen. Mr. Hamilton wird Ihnen gefallen. Das ist ein großartiger Mann.
Der Boden hier sieht nicht gerade sehr günstig aus. Wieso hat Mr. Hamilton sich ausgerechnet an dieser Stelle angesiedelt?
Als Mr. und Mrs. Hamilton hier ins Tal kamen, ja, da besaßen sie keinen Nachbarn. Sie mussten nehmen, was übrig war. Staatsländerei, die kein Mensch sonst wollte. Mr. Hamilton hat ein ansehnliches Stück Land, ja. Aber er könnte mit all seinen Kindern darauf verhungern. Die Ranch kann sie nicht ernähren. Deshalb macht er noch allerhand nebenher. Und die Söhne verdienen jetzt auch schon was. Es ist eine großartige Familie.
Es bedrückt mich geradezu.
Was? Wieso?
Weil ich so gestellt bin, dass ich nicht in einer Gegend wie dieser zu leben brauche.
Brauche ich auch nicht. Aber das bedrückt mich nicht. Ich bin verflucht froh darüber. Ah, da ist er. Sehen Sie ihn vor der Werkstatt? Er muss den Wagen gehört haben.
Adam sah einen großen Mann mit einem Patriarchenbart, dessen ergrauendes Haupthaar im Wind wehte. Er trug ein sauberes blaues Hemd, Overall und Lederschurz. Die Ärmel hatte er aufgekrempelt, sodass man die ebenfalls sauberen, muskulösen Arme sah. Nur seine Hände waren von der Esse geschwärzt. Die Augen des Mannes waren lichtblau, strahlenförmig umrahmt von Lachfältchen.
Freue mich, Sie zu sehen, Mr. Lippo.
Ich habe Mr. Adam Trask mit herausgebracht, dass er Sie kennenlernt. Er ist ein Fremder vom Osten drüben, der sich hier ansiedeln will.
Guten Tag, Mr. Hamilton.
Freut mich sehr. Hände schütteln vielleicht ein andermal, Mr. Trask. Steigt aus, steigt aus. Wir wollen die Gäule in den Schatten stellen.
Wir haben ein Stück Rehkeule hinten im Wagen. Und Mr. Trask hat ein kleines Etwas mitgebracht.
Wollen Sie die Pferde ausspannen, Louis?
Aha.
Ich bringe inzwischen das Wildbret rein. Liza wird sich drüber freuen und uns was Feines kochen. Wenn Sie wollen, bringen Sie das kleine Etwas doch mit in die Werkstatt. Aber lassen Sie nicht die Sonne drauf glitzern. Liza, sieh mal, was Louis Lippo uns da mitgebracht hat. Ist größer als du.
Das mit der Sonne auf der Flasche war sein voller Ernst.
Diese Mrs. Hamilton muss ja eine böse Sieben sein.
Nicht größer als ein Spatz, aber eisenhart.
Askebo, ein irisches Wort. Wasser des Lebens. Die Winkel sind fertig, Louis.
Was bin ich Ihnen schuldig?
Das Vergnügen Ihrer Gesellschaft.
So geht das immer bei Ihnen.
Nein, für Ihren neuen Brunnen haben Sie mir bezahlt, was ich verlangte.
Das erinnert mich daran. Mr. Trask hat im Sinn, die Bordoni-Farm zu kaufen.
Ah, die kenne ich gut.
Ich habe mich noch nicht entschieden und möchte nur ein paar Fragen stellen.
Mein lieber Herr, da haben Sie sich was eingebrockt. Kennen Sie nicht das Sprichwort, es sei gefährlich, einem Iren Fragen zu stellen, weil er Antworten gibt? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, wenn Sie mir einen Freibrief zum Reden ausstellen. Was wünschen Sie zu wissen?
Wie tief, glauben Sie, müssten Sie gehen, um auf Wasser zu stoßen?
Da müsste ich die Stelle sehen. An manchen Orten bis zu 30 Fuß, an manchen bis zu 150 und an anderen wieder glatt bis zum Mittelpunkt der Erde.
Am Flussufer ist ein Landstück von 400 Acres. Könnte sich darunter Wasser befinden?
Das müsste ich mir ansehen. Das Tal ist recht eigenartig. Ich könnte Ihnen allerhand davon erzählen. Habe es mir angeschaut und meine Fühlhörner hineingesteckt. Aber vielleicht kommt es mir nur so sonderbar vor, weil ich in einer grünen Gegend geboren bin. Finden Sie es nicht auch sonderbar, Louis?
Nein, ich bin nie aus dem Tal herausgekommen.
Sie müssen wissen, dass unter einem großen Teil des Tals, an gewissen Stellen tief, an anderen ziemlich dicht an der Oberfläche, sich eine Schicht befindet, die man Hartgrund nennt. Sie besteht aus festgeballtem Lehm und lässt kein Wasser durch. Das ist einer der Hauptflüche, mit denen unser Tal geschlagen ist.
Es lebt sich doch aber ganz gut hier, nicht?
Ja, das schon, aber man kommt nie zur Ruhe, wenn man weiß, es könnte fruchtbarer sein. Ich habe schon daran gedacht, man müsste tausende von Löchern in den Grund hineintreiben, um das Wasser durchzulassen.
Er denkt immer darüber nach, wie man die Dinge verändern könnte. Er ist nie damit zufrieden, wie sie sind.
Das heißt, der Mensch lebte einmal auf Bäumen. Da muss ja wohl mal einer mit seinem hohen Ast unzufrieden geworden sein, sonst würden Sie heute nicht Ihre Füße auf den flachen Boden setzen. Dieses Tal hier wird einmal in Üppigkeit prangen. Es könnte eine Welt ernähren und vielleicht wird es das auch einmal tun. Und es werden glückliche Menschen hier leben.
Wenn man sie hört, möchte man sich hier ansiedeln. Wo sonst könnte ich meine Kinder mit solchen Zukunftsaussichten großziehen?
Eines verstehe ich aber nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Über diesem Tal liegt etwas Dunkles. Ich kann es fühlen. Etwas wie eine finstere Gewalttätigkeit. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist, als ob aus dem toten Meer darunter ein uraltes Gespenst aufsteige und die Luft mit Unseligkeit schwängere.
Wie spät ist es? Ich habe versprochen, zeitig zu Hause zu sein. Kathy, meine Frau, erwartet ein Kind.
Habe ich Sie mit meinem Geschwafel deprimiert?
Nein, keineswegs. Keineswegs. Es ist ja bloß, weil es Kathys erstes Kind ist und sie recht elend ist.
Adam kämpfte die ganze Nacht mit seinen Gedanken. Am anderen Tag aber fuhr er hinaus, schüttelte Bordoni die Hand und die Besitzung war sein. Adam saß auf seinem Land wie ein zufriedener Kater.
Ist es nicht himmlisch?
Hier wollte er den Grund für seine Dynastie legen. Bisher war nur ein ganz kleiner Teil der Besitzung unter den Pflug genommen, doch Adam sah schon im Geiste den hochaufwachsenden Weizen und gevierte grüne Luzernen am Fluss. Alles war auf Dauer geplant. Ein Gärtner hatte die alten Rosenstöcke beschnitten, Geranien gepflanzt und kleine Kanäle gezogen. Auch einen Kräutergarten hatte er angelegt. Es sollte eine gute und reichliche Küche geführt werden. Adams bezopfter chinesischer Koch, Lee mit Namen, war eigens nach Pajaro gefahren, um alle notwendigen Gerätschaften zu besorgen.
Sieh mal, Liebling, wie hübsch das Haus gelegen ist. Die Fenster gehen aufs Tal hinaus.
Es ist hübsch.
Wenn Adam dagegen an sein Vaterhaus, die Farm in Connecticut und an seines Bruders Gesicht zurückdachte, war alles wie mit Schwärze überzogen. Er schüttelte die Erinnerungen schnell ab.
Ich will alles solide gebaut haben. Es soll von Dauer sein. Nur Kupfernägel und Hartholz. Nichts, was rostet und rottet.
Wenn Adam wie ein satter Kater auf seinem Land lag, so war Kathy nicht weniger katzenhaft. Kaum jemand in der Welt vermochte zu erkennen, dass ihr der Aufenthaltsort
und der Zustand, in dem sie sich befand, zuwider waren. Sie machte es sich bequem und wartete auf die Veränderung, von der sie wusste, dass sie eines Tages eintreten musste. Kathy verfügte über diejenige Eigenschaft, die große, erfolgreiche Verbrecher besitzen müssen. Sie traute niemand. Sie verließ sich auf niemand. Ihr Ich war eine Insel.
Ich möchte wissen, ob Mr. Bordoni auch eine Kathy hatte und wer sie war.
Was du für Sachen sagst.
Er muss eine gehabt haben. Er muss. Nie besaß ich solche Tatkraft. Nicht einmal einen großen Lebenswillen, ehe ich dich hatte.
Du machst mich ganz verlegen.
Kathy.
Nicht so stürmisch. Du tust mir weh.
Verzeih, ich bin so ungeschickt.
Nein, 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 das bist du nicht.
Als er sich zum Gehen anschickte, lächelte sie. Aber als er fort war, waren ihre Augen leer und ziellos.
Mrs. Inchete?
Nein. Oder ja. Doch.
Dieser Chinese war ihr nicht geheuer. Kathy war stets imstande gewesen, sich in die Gedanken jedes Mannes gewissermaßen hineinzugraben und dessen Triebe und Gelüste herauszuschaufeln. Aber Lees Gehirn gab nach und stieß ab wie Gummi. Sein Gesicht war schmal und angenehm. Seine Lippen waren stets zu einem Lächeln gekräuselt. Sein langer, glänzend schwarzer, geflochtener Zopf, am Ende mit einem schmalen Seidenband zusammengehalten, hing ihm über die Schulter. Er trug enge Kattunhosen, schwarze, absatzlose Pantoffeln und einen langen Chinesenkittel. Er war ein sehr guter Diener. Der beste Diener, den man sich denken konnte.
Ich blinge kleine Tisch.
Was kann er mir schon schaden?
Der Sommer schritt voran und der Salinasfluss versickerte unter die Erde oder bildete unter hohen Uferböschungen grüne Tümpel. Das Vieh lag den Tag über dösend unter den Weiden und erhob sich erst bei Nacht, um zu fressen. Das Gras nahm eine dunkle, bräunliche Farbe an und die Nachmittagswinde, die regelmäßig das Tal hinunterbliesen, wirbelten einen Staub auf, der wie dichter Nebel und fast so hoch wie die Berggipfel zum Himmel anstieg. Über den glatt geriebenen Erdboden sausten Strohhalme und Zweige dahin, bis sie von etwas Festverwurzeltem aufgehalten wurden. Kleine Steine rollten im Zickzack vor dem Wind her.
Lee, fahr sofort zu Mr. Hamilton und überbring ihm meine Bitte um seinen Besuch. Ich muss mit ihm dringend über die Brunnenbohrungen sprechen.
Jetzt wurde es offenbarer als sonst, warum das Haus in der kleinen Taleinbuchtung erbaut worden war. Denn hier drangen Wind und Staub nicht ein. Und die Quelle sprudelte, wenn auch etwas dünner, klares, kaltes Wasser hervor. Adam packte dennoch das Entsetzen. Der Mann aus dem Osten bildet sich in den regenlosen Monaten ein, die Erde sei krank. Adam schickte Lee mit einem Zettel zur Hamilton Ranch.
Hab kleine Waage mitgebracht.
Ich muss heute auch mal wieder nach Hause.
Ich bring ihn heim.
Lass mal, ich nehme meinen Gaul am Zügel mit. Wie heißt du?
Lee. Hab noch mehr Name. Lee Papa Familienname. Sage sie Lee.
Bist du in China geboren?
Nein, hier geboren.
Lee, verzeih. Es soll keine Herabsetzung bedeuten, aber ich habe nie begriffen, warum Leute wie du immer noch Pidgin sprechen, wenn ein ungebildeter Affe aus den schwarzen Sümpfen Irlands, der den Schädel voll Gälisch und eine Zunge wie eine Kartoffel hat, in 10 Jahren ein halbwegs verständliches Englisch zu reden lernt.
Ich spreche ein Chinesensprach.
Schön. Ich nehme an, du hast deine Gründe dafür. Sieh es mir aber bitte nach, wenn ich dir nicht glaube.
Es ist mehr als Bequemlichkeit. Es ist sogar mehr als Selbstschutz. Wir müssen vor allen Dingen so sprechen, um überhaupt verstanden zu werden.
Das Letzte verstehe ich nicht.
Wenn ich an eine Dame oder einen Herrn heranträte und spreche so wie jetzt, würde ich nicht verstanden werden. Sie erwarten, Pidgin zu hören, und da hören Sie nur bei Pidgin zu.
Was? Wirklich? Wieso verstehe ich dich dann?
Sie sind einer von den seltenen Menschen, die sehen, was ist, während die Mehrzahl der Menschen sieht, was sie erwartet.
Es macht Freude, sich mit dir zu unterhalten. Ich würde gern noch eine Menge Fragen stellen.
Gern zu Ihren Diensten.
Warum schneidest du nicht deinen Zopf ab und kleidest dich wie alle anderen?
Ich habe es versucht. Für die sogenannten Weißen bleibe ich immer der Chinese, obwohl ich im Grass Valley geboren und zur Schule gegangen bin und mehrere Jahre die Universität von Kalifornien besucht habe.
Und wenn du nach China gingest?
Ich bin nach China gegangen. Man sagte dort, ich sehe aus wie ein fremder Teufel und spreche wie ein fremder Teufel. Ob Sie es glauben oder nicht, ich bin hier weniger ein Fremder, als ich es in China war.
Du erzählst mir da Sachen, über die ich mindestens bis zum 27. Februar nachzudenken habe. Du nimmst mir meine Fragen doch hoffentlich nicht übel.
Überhaupt nicht. Das Schlimme mit dem Pidgin ist, dass man auf die Dauer anfängt, in Pidgin zu denken. Ich schreibe sehr viel, um mir mein Englisch zu erhalten.
Und es rutscht dir nie heraus?
Nein. Nein, man sieht es einem Menschen an den Augen an. Man sieht, dass er Pidgin und schlurfenden Gang von einem erwartet. Und da redet man Pidgin und schlurft mit den Füßen.
Ja, das geht mir ähnlich. Ich reiße Witze, weil die Leute zu mir kommen, um etwas zum Lachen zu kriegen. Ich gebe mir Mühe, selbst wenn mir todtraurig zumute ist.
Aber es heißt doch, die Iren sind ein lustiges Volk. Immer zu Scherzen aufgelegt.
Ja, das ist dasselbe wie mit deinem Pidgin und deinem Zopf. Die Iren sind im Grunde ein düsteres Volk. Mit einer Begabung zum Leiden. Das heißt, auch wenn es keinen Whisky gäbe, dass sie sich umbringen würden. Aber sie machen Witze, weil das von ihnen erwartet wird.
Wollen Sie einen Schluck? Chinesi-Tlanki. N'kapi.
Was ist das denn?
Chinesi-Blendi, sehr stark. Eine Art Brandy mit Wermut. Macht die Welt milder.
Na dann. Ja, schmeckt ein bisschen nach faulen Äpfeln.
Aber nach sehr feinen faulen Äpfeln.
Von 50 Fragen, die mir im Kopf herumgehen, drängt sich die interessanteste vor. Du nimmst sie mir nicht übel?
Ich weiß schon, was Ihre nächste Frage ist. Warum ich mich bescheide, Dienstbote zu sein?
Nimmst du sie mir übel?
Nein, Ihnen nicht. Ich weiß nicht, warum es in Verruf geraten ist, Dienstbote zu sein. Es ist die Zuflucht des Philosophen, das Brot des Faulenzers. Ein guter Diener erfreut sich unbedingter Sicherheit. Und wenn der Beruf ausgeübt wird, wie es sich gehört, so verschafft er Macht, ja Liebe. Ein guter Diener, und ich bin ein ausgezeichneter, vermag seinen Herrn vollkommen zu beherrschen. Ich, Plima Chini Boy.
Aber es muss ein sehr einsames Leben sein.
Das ist der einzige Nachteil daran. Ich habe mir schon überlegt, nach San Francisco zu gehen und dort einen Buchladen aufzumachen. Das würde mir sehr zusagen. Aber ich werde es ja doch nicht tun. Ein Diener verliert die Initiative.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Übersetzung aus dem Amerikanischen: Harry Kahn. Folge 5. Komposition: Stephanie Nilles. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Ohaus. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2021.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Leipzig 2008. Ein ehemaliger Fußbodenleger startet eine Website, die unsere Sehgewohnheiten für immer verändern soll. Schlichtes Design in Blau und Weiß mit tausenden Links zu den neuesten Blockbustern. Die Seite heißt kino.to und wird bis zu 4 Millionen Mal am Tag aufgerufen. Die illegal kopierten Filme und Serien machen den Leipziger Dirk B. zum Millionär. bis er eines Morgens in seinem Wasserbett aufwacht. Umringt von Vermummten. Mit einem Waffenlauf im Gesicht. Ich bin Maxi Röhmhild. Und im Podcast Kino TO, die verbotene Streaming-Revolution, erzähle ich euch die Geschichte der legendären Website, die eine ganze Generation zu Binge-Watchern erzieht und den Grundstein für das Zeitalter des Streamings legt. Es ist eine Geschichte von selbsternannten Robin Hoods im Kampf gegen das übermächtige Hollywood. Von einer überforderten Justiz und plötzlichem Reichtum. Von zerstörten Freundschaften und Verrat. Kino TO. Die verbotene Streaming-Revolution. Hört ihr ab sofort in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.